Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Glaubensfamilie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Wir machen weiter mit dem Glaubensunterricht. Kleiner Katechismus der katholischen Kirche. Wir sind mittlerweile bei der Folge 8. Ich denke, es ist sinnvoll, ab und zu auch einmal kurz wieder zu reflektieren. Was ist ein Katechismus? Warum ist das überhaupt wichtig, dass man den Katechismus lernt? Warum ist ein falscher Glaube etwas Gefährliches? Warum hat man früher in der Kirche noch viel mehr an der Unverfälschtheit des Glaubens festgehalten, was in unserer Zeit leider oftmals zu wenig eben ernst genommen wird? Wir grüßen die liebe Gottesmutter Maria und beten in unseren Anliegen für alle ihre Anliegen und von dem Radiosender und für die ganze Welt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Bischof Patrick, bitte für uns. Heiliger Athanasius, bitte für uns. In der katholischen Tradition, wie gesagt, hat man das sehr hochgeschätzt, die Sorge um die Reinheit des Glaubens. Das hängt eben sehr eng zusammen mit unserem Verständnis von Wahrheit, von Heil, von der Natur Gottes auch. Man spricht hier vom Glaubensinhalt, vom Depositum Fidei. Der Glaubensinhalt ist von Gott geoffenbart und die Priester, wie ich einer bin, die Bischöfe vor allem, das Lehramt in Rom, haben die Aufgabe, diesen Glauben unversehrt zu bewahren. Deswegen machen wir Katechismusunterricht. Je besser man den Glauben kennt, umso mehr liebt man den Glauben auch. Das Seelenheil ist das höchste Gut. Der rechte Glaube, der normale, unverfälschte Glaube ist auch das Fundament des geistlichen Lebens. Ein verfälschter Glaube verzerrt das Bild von Gott und der Erlösung und führt dazu im schlimmsten Fall, dass wir in Gefahr geraten, das eigentliche Ziel unseres Lebens, den Himmel, zu verfehlen. Da könnte man viel dazu sagen, eben Gottesbild, was haben wir für ein Gottesbild? Das ist so schade, dass viele Menschen da nicht das normale katholische Gottesbild haben. Denn so wie Gott ist, wir sprechen heute über die heilige Dreifaltigkeit, das ist einfach unendlich schön. Und ja, die Barmherzigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Eigenschaften Gottes. Schutz der göttlichen Offenbarung. Die Kirche ist nicht die Eigentümerin oder Erfinderin des Glaubens. Auch der Papst ist nicht der Herr über die Glaubensinhalte. Der Papst ist der treue Verwalter eben des Glaubens. Das ist seine Aufgabe. Wenn jetzt jemand hier den Glauben verändern würde, wäre das doch eine ziemliche Anmaßung gegenüber der Autorität Gottes, auch dem Wort Gottes, der Bibel. Die kirchliche Einheit könnte gefährdet werden, wenn wir eben den Glauben nicht bewahren, sehen wir auch. Und dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf das sittliche Handeln. Wir sprechen hier von einem Gesetz des Betens, von einem Gesetz des Glaubens und auch von einem Gesetz des Lebens. Eine falsche Vorstellung von Gott oder der Moral zieht dann eben zwangsläufig auch falsches praktisches und ethisches Handeln nach sich. Wie oft erleben wir das in unserer Zeit? Was? Das ist deine Sünde, das habe ich gar nicht gewusst. So ist der Glaube eben auch der beste Schutz gegen die Sünde. Einige Heilige noch, bevor ich dann anfange zu versuchen, die heilige Dreifaltigkeit ihnen zu erklären. Das ist schon beeindruckend, was die großen Kirchenlehrer und Heiligen dazu gesagt haben. Fangen wir gleich mal mit dem Größten an, der heilige Thomas von Aquin. Summa Theologiae schreibt er hier im zweiten Abschnitt. Das Verfälschen des Glaubens ist eine viel schwerere Sünde als das Fälschen des Geldes, das dem weltlichen Leben dient. Bei uns in unserer Zeit dreht sich vieles um Geld. Das Verfälschen des Glaubens ist eine viel schwerere Sünde als das Fälschen des Geldes, das dem weltlichen Leben dient. Denn wenn es gerecht ist, dass Fälscher streng bestraft werden, sagt er, sollte man die auch nicht unbestraft lassen, die den Glauben verfälschen, der eben das Leben der Seele ausmacht. Es geht um die unsterbliche Seele, dass wir das Ziel einmal erreichen, den Himmel. Der Bischof heißt übersetzt Aufseher. Der Bischof hat die Aufgabe, als Aufseher zu fungieren und zu schauen, die Guten zu stärken. Und wenn eben falsche Sachen gelehrt werden, sollte der Bischof dann auch dafür sorgen, dass es in die rechte Ordnung zurückfindet. Der heilige Hieronymus, bitte für uns, auch ein Kirchenlehrer, Kirchenvater sogar, vergleicht das mit einem echten Feuer aus einem einzigen Wort, kann eine Häresie, eine Irrlehre gemacht werden, sagt er, wie eben ein Funke, der nicht beim Entstehen gelöscht wird, das ganze Haus in Brand stecken kann. Sehr wichtig, schon hier 2. Jahrhundert, der heilige Irenäus von Lyon, bitte für uns, der eben in dem berühmten Buch gegen die Häresien, gegen die Irrlehren sagt, es gibt kein Heil außerhalb der Wahrheit. Die Heretiker, also die Irrlehrer, bieten Gift in einem mit Honig bestrichenen Becher dar, damit die Bitterkeit des Todkranken durch die Süße der Worte getäuscht wird. Einer meiner Lieblingsheiligen, durfte mal die heilige Messe feiern in Pagani über seinen Reliquien, der heilige Kirchenlehrer Alfons von Liguori. Das ist hier schon ein ganz beeindruckender Satz. Geschichte der Häresien heißt hier diese Publikation. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Der Teufel, sagt er, bemüht sich nicht so sehr darum, den Sünder in der Sünde zu halten, wie darum, ihn in den Irrtum zu stürzen. Das überrascht uns auf den ersten Eindruck. Ich wiederhole es noch einmal kurz. Der Teufel bemüht sich nicht so sehr darum, den Sünder in der Sünde zu halten, wie darum, ihn in den Irrtum zu stürzen. Denn wer sündigt, kann bereuen. Wer aber im Glauben irrt, meint, das Gute zu tun und bereut nicht. Das ist sehr, sehr interessant. Die vielen in unserer Zeit, die einen ganz verfälschten Glauben leider haben und die glauben, das Gute zu tun, gegen Dogmen ankämpfen oder gegen andere Sachen, die moralisch ganz klar definiert sind. Und dann noch der heilige Johannes Chrysostomus, bitte für uns, auch ein Kirchenvater und der Schutzpatron der Prediger. Ein kleiner Irrtum, der im Glauben übersehen wird, wirkt wie ein kleiner Riss im Schiff. Er lässt das ganze Schiff sinken, wenn er nicht rasch ausgebessert wird. Wir machen hier weiter im Text sozusagen. Wir sind bei der Frage 21. Wie viele Personen sind in Gott? In Gott sind drei Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich habe mal in einem guten Buch gelesen, worüber werden wir im Himmel am meisten staunen? Erstens über das Wesen Gottes, also auch das dreifaltige Wesen Gottes. Das ist ein großes Glaubensgeheimnis, das kein Mensch, auch der Klügste auf der Welt, ganz begreifen und durchdringen kann. Und durch die hypostatische Union hieß es da, durch eben die Vereinigung der Menschheit und der Gottheit in der Person Jesu Christi, unseres Erlösers. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, jede der drei Personen ist wahrer Gott, aber die drei göttlichen Personen sind nur ein Gott. Das stimmt also nicht, was uns immer wieder mal vorgeworfen wird, auch von muslimischen Gläubigen hört man das immer wieder einmal, dass wir Aberglauben betreiben würden und das ist nicht gut. Wir machen viel Götterei und wir haben drei Götter. Dann wird sogar noch eben gesagt, wir haben Gott und Jesus und Maria und das sind drei Götter. Das ist natürlich völlig falsch. Wir betreiben keine Vielgötterei. Maria ist auch keine Göttin. Es ist ein Gott in drei Personen. Die Lehre von der allerheiligsten Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit ist ein großes Glaubensgeheimnis. Unser Verstand ist viel zu klein, um den dreifaltigen Gott wirklich zu begreifen. Gott ist unendlich groß und wunderbar. Die Bibel spricht sehr oft von der heiligen Dreifaltigkeit im Neuen Testament. Zum Beispiel hier der Taufbefehl, Matthäus 28, lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Gott sind drei Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Im Alten Bund wurden die drei Personen in Gott nur angedeutet. Klarer ließ Gott dieses Geheimnis durch den Erzengel Gabriel, der Mutter Gottes, verkünden. Dann kommen noch richtige Offenbarungen der heiligen Dreifaltigkeit. Tatsächlich offenbarten sich die drei göttlichen Personen bei der Taufe Jesu im Jordan. Der Sohn Gottes wird getauft, der Heilige Geist schwebt in Gestalt einer Taube über ihm und der himmlische Vater spricht vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Oder schon erwähnt, der Taufbefehl tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Man kann also hier von der heiligsten Dreieinigkeit sprechen, wenn man mehr betont, dass die drei Personen zusammengehören, ineinander sind. oder von der heiligen Dreifaltigkeit, wenn man mehr betont, dass es eben drei verschiedene Personen sind. Die drei Personen, jede dieser Personen ist wahrer Gott. Darum werden diese Personen göttliche Personen genannt. Wir sagen also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Keine dieser göttlichen Personen ist älter oder größer als die andere. Das ist auch ganz wichtig eben. Es fällt uns eh schon schwer, die Glaubensgeheimnisse uns etwas vorzustellen. Gott der Vater ist nicht ein alter Mann mit langem Bart. Gott der Sohn ein junger Mann mit kurzem Bart. Die Personen sind von ihrem Wesen, also von ihren Eigenschaften gleich, mit allen Eigenschaften Gottes. Sie werden halt unterschieden dadurch, dass dann der Vater den Sohn zeugt, dass der Vater und der Sohn den Heiligen Geist aussenden, hauchen, wie man auch sagt. Alle drei Personen sind natürlich gleich ewig, gleich unendlich, haben das gleich unendliche göttliche Wissen, die gleiche göttliche Natur. Deshalb wird jede der drei Personen in Gott angebetet. Wir feiern interessanterweise den himmlischen Vater nicht. Es gibt da eine ganz spannende Mystikerin. Ich habe mich extra nochmal erkundigt auch, dass das kirchlich auch gut geheißen ist. Bin in einer WhatsApp-Gruppe drin und vor kurzem am 7. August kam da eine Nachricht. Da hat der liebe Priester, der die Gruppe leitet, eben geschrieben, dass der 7. August der Tag des himmlischen Vaters wäre. Spannend. Wie kommt er darauf? Es gibt eine Mystikerin aus Italien, Mutter Eugenia Ravasio. Sie hat gelebt von 1907 bis 1990 und sie hat da viele, wenn das echt ist, ich bin davon überzeugt, die Kirche empfiehlt es auch, auf diözesaner Ebene kirchlich anerkannt, kirchliche Druckgenehmigung, wurde 10 Jahre lang genau untersucht vom Bischof von Grenoble. Da gibt es dann eine Publikation, der Vater spricht zu seinen Kindern, wenn Sie das interessiert, schauen Sie ruhig mal ins Internet, da finden Sie auch vieles. Eugenia, geschrieben Ravasio, Ravasio. Der Vater spricht zu seinen Kindern, dreht es sich darum, dass der himmlische Vater sagen würde, er bittet auch darum, zum Beispiel, dass man ihm ein Fest im Kirchenjahr gibt. Ich persönlich glaube auch, dass das kommen wird. Also schon eigentlich etwas merkwürdig, wenn wir den Sohn und den Heiligen Geist feiern und den Vater, der Ursprung der heiligen Dreifaltigkeit ist, nicht. Ich denke, das ist schon noch eine gewisse Lücke, die früher oder später geschlossen wird. Und da heißt es dann, dass der himmlische Vater sich beschreibt als zärtlichster und liebendster aller Väter. Wie schön ist das bitte? Seine einzige Sorge wäre, über allen Menschen zu wachen und sie als Kinder zu lieben. Und er empfiehlt sehr, ihn als besten Vater und vertrauten Freund eben zu verehren. Dann heißt es auch, dass ein Fest gefeiert werden sollte, entweder der erste Sonntag im August oder der 7. August. Das ist natürlich sehr katholisch, zum göttlichen Vater zu beten. Das machen wir in jedem Vater unser Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und das kommt von keinem Geringeren als unserem Herrn Jesus Christus selbst. Da gibt es natürlich auch eine unüberschaubare Anzahl von schönen Gebeten zum himmlischen Vater. Litanei zu Gott, dem Vater. Ja, ich finde das sehr schön. Oder man könnte dann auch sagen, der Monat August ist dann eigentlich auch noch besonders eben dem himmlischen Vater gewidmet. Und dann ist das schon eigentlich auch beeindruckend, dass man das offiziell eben von der Diözese Grenoble eben als übernatürlich eingestuft hat. Das ist ein Eingreifen Gottes. Das heißt dann in der Fachsprache constat de supernaturalitate. Es steht fest, dass das eben übernatürlich ist. Bischof Caillot wie bei allen Privatoffenbarungen, wie in der letzten Folge erwähnt, ist das natürlich freigestellt dem Katholiken, ob er das glauben will oder nicht. Ein letztes Zitat noch aus diesen Schriften, da heißt es dann: Wer mich einmal in seinem Leben von Herzen als Vater anspricht, der wird nicht verloren gehen. Also das ist schon wirklich ganz erstaunlich, diese Verheißung hier. Können wir begreifen, wie in Gott drei Personen sind? Das können wir nicht begreifen, das ist ein Glaubensgeheimnis. Das überrascht uns nicht, dass es Glaubensgeheimnisse gibt. Es gibt in den Geschöpfen schon viel Unbegreifliches, umso mehr im Schöpfer selbst. Das Geheimnis ist also unbegreiflich, aber nicht unvernünftig. In unserem Glauben ist nichts, was ein Unsinn ist. Das schaut bei anderen Glaubensrichtungen, denke ich, schon anders aus. Da findet man schon einiges, wo man sagt, also das widerspricht doch einmal sehr, sehr deutlich der Vernunft auch. Aber es ist halt nicht ganz zu begreifen. Ganz, ganz berühmt geworden ist da die Begebenheit aus dem Leben des heiligen Augustinus, wo er einmal der große, große Denker am Strand eben entlang spaziert ist und dann sieht er, ich gebe es mal in meinen Worten wieder, ein kleines Kind, das so mit einer Muschel eben aus dem Meer Wasser in ein kleines Loch hineinschöpft. Und dann fragt er das Kind, ja, was machst du denn hier? Ja, ich schöpfe das Meer hier in meine kleine Grube hinein. Dann schüttelt der große Kirchenlehrer den Kopf und sagt, schau mal, wie groß das Meer ist und wie klein hier das Loch ist, das du gegraben hast. Das kann doch gar nicht klappen. Und dann schaut ihn das Kind an und sagt, eher werde ich das Meer in diese Grube einfüllen, als dass du die allerheiligste Dreifaltigkeit ganz begreifen kannst. Und dann wäre das Kind schon verschwunden gewesen. Das war vielleicht ein Engel oder vielleicht hat auch das Jesuskind sich gezeigt, wäre nicht das erste Mal gewesen. Also das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn das hier sogar dem großen Kirchenlehrer gesagt wird. Es dreht sich eben in unserem Glauben auch darum, dass man so demütig ist, dass man nicht sagt, ich muss das selber jetzt alles hundertprozentig kapieren oder ja, dass man auch in Demut eben im Vertrauen auf Gott, der die Dinge offenbart hat, die Sachen annimmt und sagt, okay, kann ich jetzt nicht ganz begreifen, kann ich mir mal anschauen im Himmel, aber das ist eben Depositum Fide, das ist Glaubensgut. Das nehme ich so an, wie es uns gegeben worden ist. Mit welchem Zeichen bekennen wir unseren Glauben an die heiligste Dreifaltigkeit? Mit dem Kreuzzeichen. Die Kirche macht alles eigentlich mit dem Zeichen des Kreuzes, dem Zeichen unserer Erlösung. Jedes Sakrament, jeder Segen des Priesters wird mit dem Kreuzzeichen im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit gespendet. Es ist so auch wie wenn wir uns selbst segnen. Wir nehmen ein gutes Weihwasser, tauchen die Hände ein, tun ein bisschen auf den Boden, schütteln für die Verstorbenen nach altem Brauch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und segnen uns selbst mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Viele der Grundgebete sind eben auch trinitarische Gebete, also Gebete der Dreifaltigkeit, Ehre sei dem Vater, das apostolische Glaubensbekenntnis, das kleine Glaubensbekenntnis oder das Kyrie, auch das Sanctus, heilig, heilig, heilig. Alle Litaneien, ich empfehle Ihnen sehr die kirchlich approbierten Litaneien. Der selige Kaiser Karl aus dem Haus Habsburg hat täglich alle Litaneien gebetet, habe ich einmal gelesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir unterscheiden die drei Personen. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Vater. Ja, wenn man das etwas vereinfacht, ja, oder in einer Familie, Vater, Mutter, Kind, die Mama ist nicht der Papa und der Papa ist nicht die Mama ist nicht das Kind. Jeder der drei Personen ist ganz Gott. Und wie gesagt, die Personen werden unterschieden eben durch ihre Beziehungen zueinander. Relationes. Der Vater hat die Vaterschaft inne, Principium sine Principio, also der Ursprung ohne Ursprung, der ursprungslose Ursprung. Der Sohn wird vom Vater gezeugt, nicht geschaffen. Die Eigenschaft ist die Sohnschaft und der Heilige Geist geht als personale Liebe aus der Beziehung von Vater und Sohn hervor. Er wird gehaucht, wie schon erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Einer meiner Lieblingsheiligen, der heilige Bischof Patrick, bitte für uns, hat das sehr schön erklärt, damals dem heidnischen König mit dem Kleeblatt. Ein einziges Kleeblatt, das aber dennoch drei Blätter hat. Also hat er dem König gesagt, schau mal her, du hast mich gebeten, dir die Dreifaltigkeit zu erklären, unseren Glauben. Hier siehst du das. Das ist ein Blatt und dennoch sind es auch drei Blätter. So ist es auch bei unserem Gott. Es ist ein Gott, aber es sind auch drei Personen. Wir machen noch einmal eine kurze Pause an dieser Stelle und hören etwas religiöse Musik. Wir sind beim Thema Heilige Dreifaltigkeit beim katholischen Katechismus-Glaubenskurs und ich versuche gerade, das etwas zu erklären mit Beispielen der großen Denker, wie man sich die Dreifaltigkeit vorstellen kann. Der heilige Augustinus, der da viel drüber nachgedacht hat, spricht von einem Modell der Liebe, wo echte Liebe existiert, gibt es drei Elemente: den Liebenden und den Geliebten und die Liebe selbst. Der Vater ist der Ursprung, der Liebende, der Sohn ist der Geliebte, der Heilige Geist ist die Liebe selbst, auch spirituell. Sehr, sehr schön hier. Und natürlich auch sehr richtig hier, dass Gott in sich selbst eine Beziehung der unendlichen Liebe ist. Oder die Sonne, Vergleich der Himmelskörper selbst und das Licht und die Wärme, der Vater ist der Ursprung. Der Himmelskörper selbst, das Licht, Sohn die Menschwerdung und die Wärme, die wir spüren und die Leben spendet. Der Heilige Geist ist ja auch der Lebensspender. Drei Wirkungsweisen, die untrennbar von derselben Quelle ausgehen. Oder auch berühmt geworden ist hier eben auch das Beispiel mit dem Wasser und dem Aggregatzustand des Wassers. Also Wasser ist ein Element sozusagen, H2O, aber es kann in drei Formen auftreten, entweder flüssig oder Eis oder eben als Wasserdampf. Das ist sehr schön eigentlich, auch recht kreativ, aber Achtung, aufgepasst, darf nicht fehlgedeutet werden. Nicht, dass wir hier zum Modalismus einer Irrlehre abschweifen, der eben denkt, dass Gott nur nacheinander in verschiedenen Erscheinungsformen auftritt. Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren gleichzeitig und ewig nebeneinander. Das Wasser kann nicht gleichzeitig eben in Dampfform und in Eisform sein. Ja, entweder es ist eben die einzelnen Moleküle natürlich Dampf oder es ist Eis, aber das ist ja bei den drei Personen dann natürlich noch anders, wie gesagt. Und kurzer Blick noch in die Kirchengeschichte, hat noch keinem geschadet. Da wurde dann doch ziemlich lange darum gerungen, bis das eben auf den heiligen Konzilien von Nicäa 325 und Konstantinopel eben definiert worden ist. Das sind schon sehr beeindruckend, diese großen Konzilien, eben in der Antike. Ich habe in meiner Kapelle eine Ikone hängen vom Konzil von Nicea mit den Konzilsvätern. Da sind dann vielleicht 120 Köpfe drauf. Ganz, ganz spannend. Das ist dann schon von ganz, ganz großer Wichtigkeit, dass die Kirche diese grundlegenden Aspekte unseres Glaubens feierlich definiert hat. Nicea liegt in der heutigen Türkei. Konstantinopel, Istanbul auch, bekanntermaßen. Die Kirche hat eigentlich immer Konzilien einberufen, um Sachen zu definieren, um Irrlehren zu widerlegen. Da gab es beim Konzil von Nicea den arianischen Streit. Da gab es einen Priester Arius oder Arius aus Alexandrien, der eben behauptet hat, dass Jesus nicht Gott ist. Es gab eine Zeit, in der der Sohn nicht existiert hat, nur der Vater ist ewig und unerschaffen. Das hat damals wirklich die halbe Welt verpestet, leider. Und dann hat man interessanterweise, hat das der Kaiser Konstantin gemacht, das erste ökumenische Konzil eben in Nicea einberufen. Dann hat man das ganz klar definiert, Jesus Christus ist eines Wesens mit dem Vater. Gezeugt, nicht geschaffen. Und dann ist das betrifft jetzt mehr Jesus. Und dann noch das Konzil von Konstantinopel 381. Da hatte man um den Heiligen Geist eben gestritten. Und da gab es eine Gruppe, die Geistbekämpfer, Pneumatomachen, die haben eben gesagt, ja, der Sohn mag Gott sein, aber der Heilige Geist ist nur eine erschaffene Kraft. Und dann hat das Konzil eben feierlich definiert, dass der Heilige Geist eine Person ist und wahrer Gott. Er wird zusammen mit dem Vater angebetet und verherrlicht. Ich möchte Ihnen auch empfehlen, dass Sie das große Glaubensbekenntnis öfters einmal beten. Das ist auch ganz besonders schön. In manchen Ländern wird das auch in der Sonntagsmesse gebetet. Bei uns hört man fast nur das kleine Glaubensbekenntnis, das Niceno-Konstantinopolitanum, das Glaubensbekenntnis von Nicea-Konstantinopel. Es ist wirklich wunderschön hier. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Wir fassen das also noch einmal zusammen. Die allerheiligste Dreifaltigkeit im Alten Testament angedeutet. Ziemlich häufig, auch ziemlich deutlich schon. Die jüdischen Priester mussten, wenn sie das Volk segneten, dreimal den Namen Gottes anrufen. Nummer 6 hier. Der heilige Prophet Jesaja sagt, dass die Seraphim im Himmel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, wieder dreimal. Oder dass es mehr als einer ist, steht im Buch Genesis schon 1,26. Auffallenderweise spricht Gott vor der Erschaffung des Menschen, lasset uns den Menschen machen. Lasset uns den Menschen machen. Alles, was Gott nach außen tut, machen die drei Personen gemeinsam. Oder Psalm 109, David sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Wir finden die Zahl 3 auch in der Schöpfung sehr, sehr häufig. Es ist ganz bemerkenswert. Die Zahl 3 ist eine besondere Zahl. Das weiße Licht setzt sich aus 3 Grundfarben zusammen, Rot, Gelb und Blau. Der Raum, in dem wir uns bewegen, besteht aus 3 Dimensionen. Es gibt 3 Orte im Jenseits, Himmel, Feg, Feuer, Hölle. Es gibt 3 Personen der heiligen Familie, Jesus, Maria und Josef. Es gibt 3 Hauptfeste im Kirchenjahr, 3 Stunden hing Christus am Kreuz. 3 Tage ruhte Christus im Grab, 3 Jahre übte er sein Lehramt aus. er bekleidet und jeder Priester und Bischof bekleidet das auch, ein dreifaches Amt, eben das Lehramt, das Priesteramt, das Hirtenamt. Die Zeit hat eine Dreifachheit, kann man sagen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wie schon erwähnt, es gibt drei Aggregatzustände des Wassers, das für das Leben bekanntermaßen unerlässlich ist, fest, flüssig und gasförmig. Die Kirche hat es noch einmal im vierten Laterankonzil definiert, 1215, die Dreifaltigkeit ist etwas Unbegreifliches und Unaussprechliches. Es ist natürlich sinnvoll, darüber nachzudenken und zu betrachten, aber nicht in einem übertriebenen Sinne sich zu verkopfen. Der größte Theologe, den wir kennen, der heilige Thomas, bitt für uns, sieht in allen Dingen ein Abbild der Dreifaltigkeit sogar. Alles Geschaffene wird durch drei Merkmale bestimmt. Erstens, es existiert. Zweitens, es hat ein bestimmtes Wesen, also seine Art, was es ist, und es nimmt einen bestimmten Platz in der Ordnung des Universums ein. Dann kommen wir noch hier zur Frage 22. Wofür danken wir dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Wir danken eins dem Vater, dass er uns erschaffen hat, zwei dem Sohn, dass er uns erlöst hat, drei dem Heiligen Geist, dass er uns heiligt. Das ist auch wieder ein bisschen anspruchsvoll hier. Das Wesen der Personen ist gleich, aber manche Sachen schreibt man besonders dem Vater zu. Der Vater ist der Ursprung der Dreifaltigkeit. Der Vater wird vor allem mit der Schöpfung eben verbunden. Natürlich ist es schon so, dass, wie gesagt, alles, was Gott nach Hause macht, machen die drei Personen gemeinsam. Aber der Vater ist halt in besonderer Weise der Schöpfer. Auch weil der Sohn von ihm ausgeht, ja. Der Sohn hat uns erlöst, das ist natürlich dann klar. Der Heilige Geist ist nicht am Kreuz gestorben, der Vater auch nicht. Der Heilige Geist ist in einer besonderen Art und Weise eben der Heiligmacher. Wie kann man das vielleicht noch ein bisschen erklären? Ja, sagen wir mal, es fährt eine Familie mit einem Auto herum, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Alle drei fahren mit dem Auto zur Sonntagsmesse, aber in besonderer Art und Weise ist der gefahren sozusagen, der am Steuer saß und das Auto gelenkt hat. Das kann vielleicht ein bisschen helfen. Oder auch in einer Familie, noch einmal, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der Vater hat eben normalerweise klassische, spezielle Tätigungsschwerpunkte, was er vielleicht auch sogar noch besser kann als die Frau. Und die Frau kann manche Sachen besser als der Mann. Sie ist mehr spezialisiert auf das. Oder jetzt in der Erziehung dann auch. Das Kind kann besondere Dinge vom Vater lernen. Vielleicht noch etwas leichter und schneller. Anderes speziell liegt der Mutter besser. Aber man kann die Familie nicht trennen. Oder die Erziehung ist immer eben eine gemeinsame Angelegenheit. Sehr spannend, damit schließe ich ab, jetzt wird es wieder sehr theologisch, ist eben, dass die Personen ineinander existieren, also sich durchdringen. Das hat dann ganz spezielle Fachbegriffe, Perichorese, Durchdringung oder Circumincessio. Also das heißt, dass eben sie verbunden sind, jeder weiß, wie zum Beispiel das Symbol von den Olympischen Spielen ausschaut. Und das ist so, dass auch diese Ringe eben ineinander sind und verbunden sind. Oder stellen wir uns drei Ringe vor, der ganz rechts natürlich nicht mehr mit dem ganz links, aber drei Ringe, die so ineinander sind und verbunden sind. Also es gibt keine einzelnen Personen, keine isolierten Teile in der heiligen Dreifaltigkeit, das ist klar. Das ist die Lehre der Kirche, das sagt auch Jesus, Johannes 14. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Jesus ist im Vater und der Vater ist in ihm. und mit dem Heiligen Geist dann eben dementsprechend. Und dann noch, ich finde das sehr spannend hier, eben ein Blick auf die Heilige Eucharistie. Also wenn wir den Leib Christi empfangen, dann ist das kein heiliges Brot, das ist dann Jesus selbst. Wir empfangen direkt und substanziell sozusagen den Mensch gewordenen Sohn Jesus Christus in seiner menschlichen und göttlichen Natur, so wie auch im Himmel ist. Aber wir haben das schon gelernt, durch diese gegenseitige Durchdringung empfangen wir gleichzeitig auch den Vater und den Sohn sozusagen. Du empfängst also nicht nur ein Stück von Gott oder eine isolierte Person. Wenn wir die heilige Kommunion empfangen, empfangen wir und treten wir in Kommunion mit der ganzen Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Die heilige Eucharistie, der Leib Christi, ist quasi die Tür, durch die die trinitarische, dreifaltige Liebe in uns Wohnung nimmt und immer mehr nehmen will. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottesreich und Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.
Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Nutzen Sie doch das Angebot und werden Sie Verkünder des kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.